Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute in Simple Smart Buildings zwei Gäste aus Deutschland, Lukas Ritter und Andreas Mann. Beide sind aus der Bauhütte des Museumsdorfs Bernau. Bernau ist in der Grenzregion Bayern-Tschechien. Es liegt östlich von Bayreuth und nördlich von Regensburg. Jetzt würde ich Sie mal bitten, ich weiß nicht, wer beginnen möchte, vielleicht der Herr Ritter, dass Sie Ihr Projekt einmal vorstellen, was Sie machen.
Ja, wir bauen moderne Häuser, aber mit klassischen Mitteln. Also wir möchten auf Zement, Verbundwerkstoffe, Petrochemie für Dämmung und dergleichen gänzlich verzichten, um so Häuser zu bauen, die sowohl in der Produktion als auch im Unterhalt und am Ende in der Entsorgung CO2-neutral und umweltfreundlich sind. Und das Ganze mit möglichst viel handwerklichen Mitteln und weniger Industrieeinsatz.
Und Sie stehen ja in Kontakt mit dem Geschichtspark Bernau-Dachau, wo ja der Schwerpunkt Mittelalter ist, auch die Experimentalarchäologie des Mittelalters, wo eben alte Handwerkstechniken beforscht werden, rekonstruiert werden. Und Sie wollen mit Ihrem Dorf quasi Wohnstätten schaffen, die im Verbund mit diesem Geschichtspark stehen.
Jawohl, das werden Ferienhäuser, wo Gäste des Geschichtsparks für Kurse, für Zusammenkünfte halt unterkommen können und dort auch diese Art zu bauen live erleben können und sehen, wie sich das Raumklima und das Wohnverhalten ändert, wenn man auf solche Mittel zurückgreift.
Sie haben ja, das habe ich auch auf Ihrer Website gelesen und ich werde den Link zu Ihrer Website natürlich in die Shownotes dieser Episode stellen. Ich habe da, und das hat mir sehr gut gefallen, die Idee der Bauhütte. Die Idee der Bauhütte ist ja auch eine mittelalterliche Idee, wie sich Handwerker und Handwerkerinnen, wir wissen ja auch gerade von diesen mittelalterlichen Dombaustellen, dass da auch sehr viele Frauen beschäftigt waren, dass sich diese Menschen in einer Bauhütte vereinigen, eine Organisation, eine soziale Form, die in erster Linie zum Erhalt, zur Weiterentwicklung und zur Weitergabe des Wissens dient. Und diese Bauhüttenidee übernehmen Sie und tragen Sie in unsere Zeit. Welches Zukunftspotenzial sehen Sie in dieser Form der Wissensweitergabe, in der Form der Bauhütte?
Lukas und ich, wir sind Wandergesellen und wir bauen diese Häuser auch gemeinsam mit unseren WandergesellInnen. Und diese Tradition geht eben auf die mittelalterlichen Bauhütten auch zurück. Diese Tradition besteht seit 800 Jahren und es lässt sich, wie gesagt, ja an vielen Bauwerken, mittelalterlichen Bauwerken nachweisen, dass das durch Wanderschaft entstanden ist und dort Wissen gewandert ist. Und diese Idee möchten wir eigentlich auf die heutige Zeit wieder übertragen, weil eben bei dieser experimentell-archäologischen Burgbaustelle ist uns aufgefallen, wie viel Wissen wir schon verloren haben. Soweit, dass wir gar nicht mehr wissen, welche Fragen wir stellen müssen, um die richtigen Informationen zu bekommen. In diesem Sinne möchten wir Wissen wieder auf die Straße bringen. Und wir glauben tatsächlich, dass Handwerk, viel Wissen lässt sich nicht aufschreiben. Man muss Handwerk, muss ausgeführt werden, damit es weiterlebt und weitergetragen werden kann.
Es ist einfach diese Form des Learning by Doing.
Genau, also wir zahlen da auch viel Lehrgeld. Dafür ist unsere Baustelle auch da. Wir sind eine experimentelle Baustelle. Da macht man Fehler, man lernt nur aus Fehlern. Bei den industriellen Baustoffen ist es halt so, dass die Fehler schon mal jemand anderes gemacht hat oder die Industrie. Und dafür bezahlt man und kauft sich das ein. Aber nur wenn man Fehler selber macht, kann man auch daraus lernen und daraus dann besser werden.
Ja, und ich denke auch, also was hier mich so fasziniert und was mich so freut, dass wir heute dieses Gespräch führen können, ist, wir sind eben durch den Podcast Simple Smart Buildings zusammengekommen. Sie haben den Kontakt zu mir gesucht und ich rufe wieder die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auf, wenn Sie mit mir ein Gespräch führen möchten, wenn Sie an diesem Projekt, ich sehe jetzt den Podcast auch immer mehr als Vernetzungsprojekt, also wie ich Ihre Website gelesen habe, da habe ich so viele Gedanken gefunden, die sich mit meinen Gedanken decken, und es ist so schön zu sehen, dass die Ideen, die ich hier in Hallstatt gemeinsam mit meinem Kollegen Günther Kein entwickelt habe, dass diese Ideen auch an anderen Orten genauso blühen. Also in der Philosophie erinnert es mich so an diese Achsentheorie von Karl Jaspers, das ist jetzt natürlich vielleicht etwas hochgegriffen, der eben sagt, dass bestimmte Entwicklungen nicht singulär an einem Ort der Welt auftreten, sondern wenn die Zeit reif ist, an verschiedenen Orten. Und jetzt sind wir natürlich jetzt nicht in der Welt, aber zumindest im deutschsprachigen Raum, und ich merke, offenkundig ist die Zeit reif geworden. Aber vielleicht die Frage an den Herrn Mann, wie sehen Sie die gegenwärtige Situation im Bauwesen und wie denken Sie, sollten Veränderungsprozesse aussehen?
Also wir mit unserer These betrachten das Bauwesen eigentlich, so wie es konventionell aktuell funktioniert, in der Sackgasse. Wir glauben, dass die industrielle Produktionsweise sich eigentlich nur rechnet, solange Energie billig ist. Denn erst dann, als die Industrialisierung begonnen hat und fossile Energieträger auf den Markt gekommen sind und billig waren, hat sich die industrielle Produktionsweise durchgesetzt. Und das auch gerade im Bauwesen eigentlich erst richtig in der Nachkriegszeit. Und wir glauben, dass wenn Energieträger wieder teurer werden, und da stehen wir, also da können wir machen, was wir wollen, Energie wird teurer werden, einfach weil die Herstellung erneuerbarer Energien viel aufwendiger ist, als einfach Öl irgendwie aus einem Loch zu pumpen, wird die Energie, die man in einen Prozess reinsteckt, teurer. Und damit wird alles, was eine hohe, sagen wir mal, Verkörperung hat, wo viel Energie in den ganzen Prozess reingeflossen ist, viel graue Energie, wird teurer. Das heißt, der Baustoff an sich wird teurer. Wir glauben, dass unsere handwerkliche Arbeit in dem Fall wieder wirtschaftlicher wird und dadurch das Handwerk, das zwar sehr arbeitsintensiv ist, aber mit sehr, sehr geringen Ressourcen auskommt, dann eben wieder eine Antwort sein kann. Und gleichzeitig schaffen wir auf die Art und Weise CO2-neutrales Bauen. Und da ist eben die Industrie derzeit auch höchstens auf dem Papier in der Lage, das zu schaffen.
Ein zweiter Aspekt, den ich auf Ihrer Website gefunden habe und der sich auch mit meinen Ansätzen deckt, ist die Verwendung lokaler Baustoffe, dass einfach die Transportenergie, um die Baustoffe zu der Baustelle heranzuschaffen, möglichst gering gehalten wird. Herr Ritter, wie sehen Sie diese Idee, möglichst lokale Baustoffe zu verwenden?
Ich bin der Meinung, dass das die einzig Möglichkeit ist, in Zukunft weiterhin zu bauen. Es ist für den Menschen schon mal besser, weil man sich mit den Dingen umgibt, die in der Natur um einen herum vorkommen. Und es ist natürlich aus ökologischer und energetischer Sicht absolut eindeutig. Es macht keinen Sinn, den Granit aus China hierher zu importieren, wenn 10 Kilometer weiter unser Steinbruch wäre. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Lärche aus Sibirien zu holen, wo sie doch hier ein paar Kilometer weiter im Wald wächst. Also warum sollte man diese ganzen Transporte überhaupt auf sich nehmen? Und die letzten Krisen haben ja auch deutlich gezeigt, dass dieses Transportwesen und alles aus weit her zu holen einfach auch zu ganz schlimmen Engpässen führen kann. Die Verfügbarkeit von Nägeln war bei uns problematisch. Materialien, an die man nicht geglaubt hat, dass man sie nicht kriegen könnte. Und um das zu umgehen, sollte man einfach wieder auf die Sachen direkt vor der Tür zurückgreifen.
Vielleicht als Ergänzung auch noch, wenn wir, und ich denke, da ist die Zeit auch recht für uns, wenn wir es wieder schaffen, lokale Märkte miteinander zu vernetzen, dann wird gerade der ländliche Raum gestärkt. Und das ist was die letzten Jahre aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ein großes Problem war, im ländlichen Raum eine Perspektive zu schaffen. Aber wenn wir wieder das Bauen relokalisieren und damit auch auf landwirtschaftliche Produkte, auf forstwirtschaftliche Produkte zurückgreifen, dann stärken wir die lokale Wirtschaft und schließen lokale Warenkreisläufe. Und damit stärkt sich eigentlich die gesamte Wirtschaftskraft, gerade im ländlichen Raum.
Da fällt mir auch ein sehr schönes Beispiel dazu ein. Ich bin in Kontakt mit der bayerischen Architektin Anna Heringer, die sich auf Lehmbau spezialisiert hat. Und die hat mir erzählt von einem Projekt, einem Schulbauprojekt in Bangladesch, wo sie ausschließlich mit lokalen Materialien gearbeitet hat und natürlich ausschließlich mit der Arbeitskraft der lokalen Bevölkerung, die dann gemeinsam ihr Schulhaus errichtet haben. Und da ist dann genau dieser Effekt eingetreten, dass durch die ausschließliche Verwendung lokaler Produkte lokale Wirtschaftskreisläufe angeregt wurden und dass so ein Projekt durchaus auch eine Initialzündung für das Wiederaufblühen guter lokaler Wirtschaftskreisläufe sein kann.
Da kann ich ein Beispiel geben. Wir verwenden in unserer Dämmung Hanfkalk, das wurde in Ihrem Podcast schon mal vorgestellt vor einigen Wochen, und sind dort eben in Kontakt mit lokalen Hanfbauern, für die diese Art der Verwendung, die Weiternutzung der Schäben ein sehr, sehr großer Aspekt ist, damit der Hanfanbau insgesamt wirtschaftlich ist. Und da merkt man, dass das schon einer dieser Punkte ist, wo es eigentlich nur darauf gewartet wird, dass da eine weitere Anwendung erfolgt. Das finden wir ja schön, das zu sehen.
Wo der wunderbare Effekt eintritt, dass man einen Abfallstoff oder wie es bei den Schäben ist, die halt dann bestenfalls als Streu oder zum Mulchen verwendet werden, dass aus diesem Abfallprodukt letztlich ein hochwertiger Baustoff hergestellt werden kann.
Man hat auch dadurch, das finde ich vielleicht noch ein Aspekt zur Lokalität, wenn man die Baustoffe lokal gewinnt, also auch beispielsweise das Holz lokal abholzt, dann lassen sich nach ein paar Jahrzehnten auch die Übernutzung direkt lokal erkennen. Wenn wir die Auswirkungen unseres Handels immer irgendwie in ferne Länder verschieben, dann haben wir auch da keine Lernkurve. Wir sehen nicht, welche Ökosysteme wir übernutzen. Wenn wir das vor Ort machen, dann ist es sichtbar. Und ich denke, das ist ein wichtiges Feedback, das uns eigentlich aktuell fehlt.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich möchte mit einem Thema in die Tiefe gehen. Also ich glaube, bei unserer thematischen Überschneidung ist sicher das Potenzial für einige Podcast-Episoden vorhanden, vorausgesetzt, Sie haben Lust und Zeit, das wieder machen.
Wir können wahrscheinlich jahrelang reden.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Ich habe im Vorgespräch mit dem Herrn Ritter sind wir auf ein für mich sehr interessantes Thema gestoßen, das im Podcast Simple Smart Buildings noch nicht vorgekommen ist. Und das ist die Reimplementierung des römischen Opus Caementitium. Die Römer waren ja in der Lage, eine betonähnliche Masse herzustellen, die nachweislich 2000 Jahre haltbar ist. Eines der berühmtesten Bauwerke der Menschheit, das Pantheon, die Kuppel des Pantheon, ist aus diesem Opus Caementitium gegossen. Und der Herr Ritter hat mir erzählt, dass Sie jetzt versuchsweise Fundamente in dieser Technik ausgeführt haben.
Ja, tatsächlich haben wir alle vier Gebäude mit Fundamenten aus diesem römischen Beton hergestellt. Dazu haben wir als einen der wenigen Produkte, die wir nicht ganz lokal kriegen konnten, Trass verwendet. Trass ist ein hydraulisches Mittel. Die Römer haben dazu Pozzolan verwendet aus der Stadt Pozzoli. Das mit Brandkalk und hier lokal abgebautem Schotter gemischt und daraus unsere Fundamente gegossen bzw. gestampft. Wir haben eine etwas festere Mischung gemacht, die wir dann mit einer Rüttelplatte verdichtet haben. Und das Spannende an dem Material ist, dass es ja während dem Ablöschen des Kalks sehr viel Energie frei wird und das Material wird warm und wird dann sehr schnell relativ fest. Und nach einer halben Stunde hat man druckbelastbares Material.
Ja, vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen tiefergehend zum Chemismus dieses Materials. Da werden eigentlich zwei Bindemittel mit unterschiedlichen Abbindeprozessen miteinander vermischt. Da ist einerseits der Kalkanteil, das ist Kalk, der bei relativ niedrigen Temperaturen, so im 800 Grad Bereich, gebrannt wird. Und dieser Kalk härtet letztendlich durch CO2-Aufnahme aus. Man braucht allerdings bei diesem Aushärtungsprozess als Katalysator eine feuchte Umgebung und dann andererseits diesen Trasskalk. Trass ist ein Gemenge, auch wieder Kalk, aber mit Anteilen von Tonmineralen, der hydraulisch ist.
Darf ich Sie einmal kurz unterbrechen?
Ja.
Da waren jetzt einige Fakten nicht richtig. Darf ich Sie einmal korrigieren?
Bitte, bitte.
Kalk wird bei 910 Grad gebrannt. Mhm. Was wir, also genau, dann nimmt er CO2 aus und bindet dann ab. Aber was wir dazugeben, ist wirklich reiner Trass. Also wir geben keinen Trasskalk zu, sondern wir geben reinen Trass zu. Und bei diesem Prozess, und da ist es eben wichtig, dass man den heißen Brandkalk, also den Brandkalk im Löschverfahren verwendet, da entsteht die hydraulische Reaktion.
Dieser Trass, dieses Ausgangsmaterial, das ist ja kein reines Tonmineral.
Ja, ich glaube, zum Thema Kalk können wir einen ganzen Podcast machen oder zwei.
Zwei oder drei.
Der Trass ist ein Pozzolan, also natürlich hydraulisch wirkendes Material, und das ist eine Mischung aus fein gemahlenen Silikaten und fein gemahlenen Aluminaten. Wichtig ist, dass die einmal irgendwann 1000 Grad gesehen haben. Und die müssen nicht versintert sein. Und das ist eben der Unterschied, den man zum Portland, beim Portland-Zement sprechen wir von einer Versinterung, und die entsteht etwa bei 1400, 1500 Grad. Und dieser Trass, den wir verwenden, ist ein Suevit aus dem Nördlinger Ries. Und der ist eben ein vulkanisches Gestein, das wird zermahlen. Und da haben wir die Silikate und die Aluminate, die dann mit dem Kalk hydraulisch reagieren. Und da wir das heiß machen, nutzen wir zum einen die Möglichkeit, diesen Stoff relativ schnell fest werden zu lassen. Und diese Verbindung wird inniger durch die hohe Temperatur, in der das passiert.
Also das ist spannend. Das heißt, die Prozesswärme zur Herstellung des hydraulischen Materials ist Geothermie. Das heißt, das war irgendwann einmal ein vulkanischer Prozess, wo dieses Material so heiß geworden ist, wie eben die natürlichen Pozzolane durch vulkanische Tätigkeit, also vulkanische Aschen bzw. vulkanische Schlacken sind.
Im Fall des Trasses aus dem Nördlinger Ries war es ein Meteoriteinschlag tatsächlich, der das ausgelöst hat.
Ja, das ist eine eindrückliche Landschaft.
Und da können wir nach wie vielen Millionen Jahren noch die Materialien nutzen, die durch die Einschlagenergie des Meteoriten entstanden sind.
Genau. Ja. Ist natürlich eine endliche Ressource, das ist keine Frage. Es gäbe auch noch andere Pozzolane. Man braucht eben als Zugabe für einen Kalk, der unter der Erde am Ende sein wird, so wie für unsere Fundamente, brauchen wir einen hydraulischen Zusatz, weil ansonsten, es kommt kein CO2 hin und er würde sich auswaschen. Und da, wenn man auf Zement verzichten will, dann bleiben einem eben eine Handvoll Pozzolane. Dazu gehört Ziegelmehl. Allerdings nur Ziegelmehl, das unter 600 Grad gebrannt wurde. Das gibt's heute praktisch nicht mehr. Es bleibt der Trass im Deutschen. Wir haben Hüttenschlacke, wir haben Hüttensand.
Ja, Hochofenschlacke.
Und das Metakaolin, das ist ein feines Tonmineral, das ist ein Grundstoff der Porzellanherstellung oder der Keramikherstellung. Das wird einmal gebrannt und dann wird daraus die Keramik gemacht und wird es wiedergewandt. Und dieses Metakaolin ist eines der besten Pozzolane. Das ist sozusagen auch künstlich hergestelltes Pozzolan.
Und wir hätten noch die Tuffe aus dem Rheinland als mögliche Trasse oder als mögliche...
Aber vulkanische Tuffe.
Vulkanische Tuffe, die haben wir auch noch als hydraulische Zuschläge, die man verwenden könnte.
Na, ich denke nur bei dem niedrig gebrannten Ziegelmehl, so bedauerlich es ist, aber in Österreich werden ja vor allen Dingen in Wien noch sehr viele historische Gebäude aus der Gründerzeit, die aus Vollziegelmauerwerk bestehen, werden abgebrochen. Es waren dann Tonnen von Vollziegeln, die im 19. Jahrhundert gebrannt wurden, auf die Schuttdeponien. Also ich denke, das Vernünftigste wäre natürlich, die Gebäude nicht abzureißen. Aber solange die abgerissen sind, bevor man dieses Material deponiert, wäre es natürlich sinnvoll, daraus Ziegelmehl herzustellen.
Das oder es einfach wieder zu verwenden. Also es ist ein hoher Bedarf an historischen Ziegeln auch da. Das wäre das Beste, ja.
Auch da, wenn das Mauerwerk mit einem Kalkmörtel vermauert wurde, lassen sich die Steine tatsächlich auch relativ gut recyceln. Das wird heute nicht gemacht aus wirtschaftlichen Gründen, aber langfristig muss man da eigentlich wieder hin. Auch ein normaler Backstein hat irgendwann mal 1000 Grad gesehen. Da ist viel Energie reingeflossen, das ist ein sehr wertvoller Baustoff. Auch das sieht man aus der Geschichte heraus, dass der Backstein im Grunde erst mit der Industrialisierung eine flächendeckende Verbreitung findet. Davor hat man ihn nur dort eingesetzt, wo es eigentlich keine Natursteine gab und man ihn gebraucht hat. Römischer Beton, und deswegen hat er auch so lange gehalten, ist im Grunde ein Kalkmörtel, der durch pozzolanische Zuschläge, das heißt Zuschläge, die den Kalk hydraulisch machen, sodass er mit der Zugabe von Wasser abbindet, gemischt wurde. Und dieser wurde stets gestampft. Ganz wichtig ist dabei, dass man Brandkalk zur Herstellung davon verwendet. Wenn man einen gelöschten Kalk nimmt, dann ist die Reaktion nicht so gut und man hat nicht den gleichen Effekt, der sich ausbildet. Dann bilden sich einfach andere Mikrostrukturen. Und wir haben diesen Prozess übernommen. Und ehrlich gesagt, vor ein paar Monaten kam vom MIT eine Studie heraus, die herausgefunden hat, was den römischen Beton so gut macht. Das fanden wir witzig, weil das wussten wir schon aus experimentellen Anwendungen. Der römische Beton besteht aus Gesteinsschutt, auch relativ groben. Die bringen schon an sich eine gute Festigkeit, eine gewisse Anteil Sand. Dann kommt Ziegelmehl dazu, beziehungsweise eher Ziegelschrott. Die haben ihre Ziegel eben damals auch recycelt, aber natürlich nicht komplett fein gemahlen. Und dann kommt noch das Puzzolan dazu. Das Puzzolan, eine sehr feine Asche vom Vesuv, die stark hydraulisch wirkt. Das Ziegelmehl wirkt ebenfalls hydraulisch, also als ja hydraulisch machender Zusatz. Aber gleichzeitig dient es nach unserem aktuellen Verständnis auch dazu, Wasser zurückzuhalten, bis dann langfristig an die Kalkmatrix abgegeben werden kann und die hydraulische Abbindung begünstigt.
Dadurch, dass die Zuschläge in dem römischen Beton, die hydraulisch wirken, wesentlich geringer effektiv sind als die, die heutzutage in einem Trasskalk zum Beispiel zugeschlagen werden, benötigt es auch über einen längeren Zeitraum eben diese Feuchtigkeit, um hydraulisch tatsächlich abbinden zu können. Wenn es zu schnell austrocknet, bilden sich diese Strukturen nicht.
Und möglicherweise, um auch allfällige Karbonatisierungsprozesse, die, wenn sie auch sehr, sehr langsam stattfinden, auch ein gewisses Feuchteklima brauchen, um überhaupt stattfinden zu können.
Das auf jeden Fall.
Genau, also der Kalk darf nicht komplett austrocknen, der braucht eine Feuchte um etwa 5%, was schon relativ trocken ist auf einer Baustelle. Aber genau, es braucht eine gewisse Feuchtigkeit, sonst neigt der Kalk zum Verbrennen, vor allem in den ersten Tagen. Und da hilft eben das Ziegelmehl.
Man muss ihn feucht halten, genau, man muss ihn feucht genug halten, dass er überhaupt eine Kristallstruktur ausbildet, bevor er dann anfängt, auch das CO2 einzulagern.
Ich finde ja sehr spannend bei Ihrem Ansatz, dass sie eben ungelöschten Kalk, also reines Calciumoxid zugeben, fein gemahlen und dass beim Kontakt, bei der Verbindung von diesem Calciumoxid zu Calciumhydroxid sehr viel Prozesswärme entsteht. Dass aber genau diese Prozesswärme genutzt wird, um den Gesamtabbindeprozess dieses Opus Cementitium zu begünstigen. Und das ist ja sehr spannend, da stehen Sie ja im Widerspruch zum MIT. Und ich finde es sehr schön, wenn man genau auf diesem experimentell-handwerklichen Weg die Wissenschaftler des MITs widerlegen kann, welche der Meinung sind, dass hier gekochtes Calciumhydroxid verwendet wurde.
Ja, das zum Totlachen.
Ja, das ist eine eigenartige Vorstellung. Ja, also die Römer werden mit Sicherheit nicht das Material in ihrer Schalung eingebracht haben und dann ihre gesamte Kuppel oder was hergestellt wurde, als gesamtes Bauteil nochmal stark erhitzt haben. Energetisch ist das nicht machbar und auf der anderen Seite ist Kalk trocken zu löschen eine Technik, die extrem genaues Abmessen verlangt und extrem genaue Kenntnisse darüber, wie hoch der Calciumoxidanteil in dem Material tatsächlich ist. Und auch das ist nahezu unmöglich hinzubekommen. Andererseits ist im Mörtel selber, also im Sandbett direkt zu löschen, ist sehr einfach und funktioniert und ist praktikabel. Also warum sollten Sie es anders getan?
Ist ja eine Technik, die in Österreich zumindest bis zur Barockzeit angewandt wurde. Wenn wir dann in Putzen, wir nennen das die sogenannten Kalkspatzen finden, das sind dann letztlich noch ungelöschte Reste von Calciumoxid.
Es sind meistens gelöschte Reste tatsächlich, dass diese Kalkspatzen entstehen, wenn man einen klassischen Stückkalk verwendet. Also wenn man jetzt sich einen Kalkbrennofen anschaut, dann hat man da drin unten eine Brennkammer und oben drüber mauert man ein mörtelloses Gewölbe aus faustgroßen bis ein bisschen größeren Kalksteinen, die dann erhitzt werden. Und diese Kalksteine nimmt man dann später, um den Mörtel herzustellen. Also die sind dann reines Calciumoxid. Und wenn man das nun mischt, dann zerfällt das nicht immer in die kleinsten Teile, sondern bildet kleine Kügelchen. Das sind diese Kalkspatzen, die man dann in diesem Mörtel noch sieht. Wir haben in unserem Fall tatsächlich gemahlenen Brandkalk verwendet. Da bilden sich dann keine solche Kalkspatzen aus, weil es einfach homogener vermischt ist.
Und der chemische Prozess wird natürlich schneller ablaufen, weil die spezifische Oberfläche deutlich größer ist.
der Malgrad ist eindeutig entscheidend über die Geschwindigkeit der Reaktion.
Eines habe ich auch sehr interessant gefunden, Ihren Hinweis, dass Sie möglichst wenig Wasser verwenden und die Rohmasse, ist das so in erdfeuchten Zustand wie beim Stampflehm oder ist es ein bisschen feuchter?
Es ist ein gutes Stückchen feuchter, wenn man es so trocken macht, dann hat der Kalk tatsächlich nicht genug Wasser, um abzulöschen. Muss es mehr Wasser zugeben und ein Großteil des Wassers verdampft dann tatsächlich auch, weil so viel Energie freigesetzt wird und so viel der Kalk selber noch so viel Wasser aufnimmt beim Löschen.
Und haben Sie sich, wie viele Experimentiervorgänge oder wie viele Experimentierdurchgänge haben Sie gebraucht, um dann quasi auf diese jetzt verwendete Mischung zu kommen bezüglich Feuchtigkeit, bezüglich Mischung, Bindemittelanteil, Zuschlagstoff? Wie ist da dieser Experimentierprozess gelaufen?
Und unser Wissen über Kalk hat sich über mehrere Jahre aufgebaut und die Fundamente ist im Grunde das Ergebnis davon, von langen Recherchen und immer mehr Verständnis zum Thema Kalk. Bei mir hat es angefangen bei einem Kurs von Dr. Norbert Höpfer, bei dem auch der Kollege, der über den Hanfkalk erzählt hat, den Sie letztens interviewt hatten, er war mit auf diesem Kurs und da sind wir zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Mörteln, die auf Brandkalkbasis funktionieren, eben den sogenannten trockengelöschten Kalkspatzenmörtel. Und danach hat sich das auf meiner Wanderschaft in England wiederholt. Da waren der Herr Ritter und ich und haben uns da, weil das dort eben noch mehr gelebt wird, darüber informiert. Und auf Grundlage dieses Wissen haben wir dann gemeinsam mit den Handwerkern an der experimentell-archäologischen Burgbaustelle in Bernau daran weitergeforscht und einfach probiert und uns belesen, wieder probiert und belesen und erstmal den Baustoff Kalk an sich verstanden. Und dann weiterzugehen und da Pozzolane hinzuzufügen, ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Auch da diese Heißkalktechnik, die wir in der Weise anwenden, da haben wir einfach auch per Zufall immer mehr Wissen bekommen, um dann das Verständnis zu haben, was wir da experimentell eigentlich beobachten und was da funktioniert. Das heißt, ich würde sagen, das Kalk war mit einer der Antreiber für das komplette Projekt, weil uns da aufgefallen ist, wir haben schon so viel Wissen verloren, also im Baustoff Kalk, und da eben die Übertragung ist das auch in anderen Baustoffen so. Das hat sich über 3 Jahre gezogen, dieser Prozess des Verstehens.
Und man hat so viel Wissen verloren, dass man am Anfang tatsächlich noch nicht mal weiß, welche Fragen man eigentlich stellen muss, um vernünftige Antworten zu bekommen. Das ist wirklich schade.
Hat es da bei diesen Versuchen auch Fehlschläge gegeben? Oder wo haben Sie dann bei dieser Kalktechnik oder wie Sie sich dann eben Ihre Kalkexperimente zum Opus Cementitium hingewandt haben, wo waren da zu Beginn die problematischen Prozesse oder was hat zu Beginn nicht funktioniert?
Ja, das Problem war, wir haben angefangen und haben erstmal den Vitruv, den römischen Baumeister, gelesen und da waren die Mischungsverhältnisse und Angaben zu Sieblinien des Zuschlagstoffs natürlich nicht mit denen von heute zu vergleichen und dann war tatsächlich eine der Schwierigkeiten, rauszufinden, wie stark hydraulisch denn nun Trass im Vergleich zu Pozzolan und im Vergleich zu Ziegelmehl wirkt, wie wir die Feuchtigkeit da halten können, wie viel Wasser man tatsächlich braucht. Also eine unserer ersten Mischungen ist uns tatsächlich innerhalb von 2 Minuten hart geworden. Die konnten wir dann gewaltsam aus der Radladerschaufel wieder entfernen. Das hatte einfach etwas Erfahrung gebraucht.
Wie lang? Also Sie haben, glaube ich, gesagt, die Ansteifungszeit ist sehr kurz. Ich glaube, das war heute zu Beginn unseres Gesprächs, dass so bereits nach einer halben Stunde eine gewisse Ansteifung zu beobachten ist.
Ja, so nach mit der Mischung, wie wir sie jetzt verwenden, beginnt nach 10 bis 15 Minuten eine deutliche Prozesswärme sichtbar zu sein oder spürbar zu sein. Und nach einer halben Stunde ist normalerweise das Material so fest, dass es komplett druckbelastbar ist, kann man drauf rumspringen, ohne dass man das Material noch eindrückt.
Vielleicht auch als Ergänzung noch, geht bei dem ganzen Prozess nicht nur um die Prozesswärme, die der Brandkalk abgibt, sondern beim Löschen entstehen Temperaturen von über 100 Grad. Und bei dieser Temperatur ist das alkalische Milieu in der Lage, Quarzkörner anzulösen und da Kieselsäure rauszulösen. Und es bilden sich dann sogenannte SIH-Phasen.
CSH, Calcium-Silikat-Hydrat, ja.
Calcium-Hydrosilikat. Es bilden sich sogenannte CSH-Phasen und dadurch, dass das Quarzkorn angeätzt wird, hat es eine größere Oberfläche und der Kalk bindet sich besser an das Gestein an.
Und Sie verwenden ja, nehme ich an, weil Sie mineralisch im Granit sind, verwenden Sie Granit als Zuschlagstoff?
In unserem Mauermörtel ja, in unserem Fundament ist es tatsächlich.
Aber jedenfalls mit Quarzanteilen.
Ja, ja, auf jeden Fall Quarzanteile.
Ist das ein Bruchmaterial? Ist das ein kantkörniger Zuschlag? Oder gibt es da Möglichkeit, gibt es in Ihrer Region sowas wie Kiesgruben? Oder muss der Zuschlagstoff durch Brechen gewonnen werden?
Es gibt in der Gegend relativ viele Sandgruben, auch Kiesgruben. Wir verwenden allerdings bewusst gebrochenes Gestein, weil es sich einfach besser verkantet und auch besser ausfüllt.
Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe aus Bruchsteinmaterial, das ich auch lokal, also in der unmittelbaren Nähe meines Hauses gewonnen habe, das ich dann 5 bis 10 Meter weiter vermauert habe. Und beim Vermauern dieses Bruchsteinmaterials hat sich auch ein kantkörniger Zuschlag zum Mauermörtel sehr gut bewährt, weil der Mörtel viel stabiler ist und eben quasi diese Kugellagerfunktion des Rundkorns nicht gegeben ist.
Genau, das ist auch unsere Erfahrung beim Mauern.
Ja, verarbeitet sich auf jeden Fall besser.
Also das Material, das wir verwenden, wird auch durchaus im Wegebau verwendet und würde quasi auch eine druckfeste und stabile Mischung ergeben, wenn sie einfach nur durch Feuchtigkeit und Kompression erzeugt wird.
Wie so wassergebundene Schotterdecken.
Genau das ist das Material, ja.
Also wo relativ viel Schluffanteile dabei sind.
Genau.
Und ich nehme an, Sie haben dann das Fundament mit Rüttelplatten verdichtet. Das heißt, es ist aber doch so fest, so kompakt die Mischung, dass man da jetzt nicht mit der Rüttelplatte einsinkt, sondern, oder ist das bereits durch die sehr frühe Ansteifung des Materials, dass Sie da mit der Rüttelplatte drüber gehen können?
Ideal ist es tatsächlich, wenn man die Feuchtigkeit genau so trifft, dass die Rüttelplatte gerade so fahren kann, ohne einzusinken. Dann hat man den perfekten Feuchtigkeitsgrad erwischt. Und das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen eine Übungssache, weil mehr oder weniger Feuchtigkeit in dem Ausgangsmaterial drin ist, weil vielleicht das Mischungsverhältnis mal minimal anders ist. Und da muss man tatsächlich am Mischen relativ gutes Auge dafür haben, die richtige Menge an Flüssigkeit zu finden.
Ich habe mich schon einmal in einer Episode geoutet. Ich persönlich bin ja durch die Gehirnwäsche eines Architekturstudiums gegangen.
Schönes Wort, schöne Formulierung.
Und, ja. Und habe doch einige Jahre gebraucht, um das meiste nicht zu vergessen, sondern das meiste kritisch zu sehen, vor allen Dingen im Bereich der Bauphysik. Und ich war aber, ich gestehe es, einige Jahre lang ein leidenschaftlicher Betonierer. Also als ich unser Haus in Hallstatt zu bauen begonnen habe, habe ich sehr viel betoniert und habe das Betonieren fast kultisch betrieben. Also ich habe mir so einen 100 Liter Zwangsmischer gekauft und dann wirklich Rezeptbetone hergestellt, wo ich das Wasser wirklich mit Kübeln mit Markierungen zumindest Deziliter genau abgemessen habe oder die Zusatzstoffe wirklich in Messgläsern im Milliliterbereich beigegeben habe. Wie üben Sie das, wenn Sie Ihre Mischungen, ich gehe davon aus, dass Sie sich Ihre Mischungen notieren, mit welcher Genauigkeit oder mit welchen Methoden stellen Sie dann die Mischungen her?
Wir verwenden tatsächlich einen 800 Liter Zwangsmischer und messen in Baggerschaufeln und Säcken ab. Das ist unser Maßstab. Und für die Wassermenge verwenden wir tatsächlich so eine klassische schwarze Baubütte mit 80 Liter Inhalt. Und da haben wir einfach Striche drin angebracht. Und da auf dieser Basis fängt man an und dann guckt man, wie viel Feuchtigkeit war eben im Zuschlagsstoff schon drin. Oder ist die Baggerschaufel ein klein wenig voller oder leerer gewesen. Und dadurch muss man dann noch ein klein wenig nachjustieren, die Feuchtigkeit.
Da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt, als ich anfangs die Feuchtigkeit im Zuschlagstoff nicht mitberechnet habe. Und dann ist man wieder jenseits allen genauen Messens und dann muss man sich doch wieder auf sein Gefühl verlassen und einfach auch durch die optische Beurteilung der Mischung.
Optische und auch tatsächlich die haptische Beurteilung. Es ist sehr gut, einfach mal so ein Handvoll in die Hand zu nehmen, die zusammenzudrücken, und wenn sie schön zusammenklebt und selbstständig hält, ähnlich wie beim Lehmbau, dann ist das, hat man ein gutes Mischungsverhältnis getroffen.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie selbst aus Ätzkalk solche Mischungen vorbereiten und die Handprobe machen, unbedingt nur mit alkalifesten Handschuhen.
Und unbedingt Schutzbrillen und auch eine Atemschutzmaske an dem Mischer tragen. Das ist absolut notwendig.
Um jetzt unbegründete Ängste zu nehmen, das Material ist nur so lange gefährlich, solange dieser Abbindeprozess stattfindet und diese wirklich heftige chemische Reaktion, also diese erste, das ist im Bereich von Stunden, die ganz komplexen Kristallbildungsprozesse gehen manchmal sogar über Jahrzehnte. Aber ich glaube, gefährlich ist das Material nur so die ersten 3-4 Stunden.
Genau, und ich möchte auch das Wort gefährlich vielleicht nochmal relativieren. Es ist ein Gefahrstoff, da muss man mit Verantwortung und bewusst damit umgehen.
Also auf jeden Fall.
Gleichzeitig als Handwerker, als Handwerkerin ist man jeden Tag anderen Gefahrstoffen ausgesetzt, mit denen wir relativ lax umgehen. Beispielsweise Epoxidharzgluler, da sind die Einzelkomponenten hochkrebserregend. Das wird in Steinmetzbetrieben relativ harmlos angesehen und verwendet. Und so ist es eben auch mit Brandkalk. Das ist, wenn man es richtig verarbeitet, ist es nicht so gefährlich wie ein Epoxidharz. Man muss nur die Arbeitsschutzvorkehrungen einhalten.
Ja, das ist, denke ich, danke jetzt für diesen Gedanken. Es ist möglicherweise so, dass solche einfachen, bewährten Baustoffe wie Brandkalk vielleicht zu sehr dämonisiert wurden. Bei mir ist es in der Kindheit. Mein Vater hat noch Kalk gelöscht. Und mir wurde als Kind die Gefährlichkeit des Kalkes eingeschärft. Aber Ihr Gedanke, ich glaube, da ist schon was dran, dass möglicherweise bewährte Baustoffe, so wie zum Beispiel auch Lehm, aber das wird eine eigene Episode werden, einfach madig gemacht werden als arme Leute Baustoff, so dass Kalk möglicherweise als der gefährliche Baustoff madig gemacht wird.
Ja, auf jeden Fall. Das Gefühl haben wir immer wieder, dass gerade der Kalk sehr dämonisiert wurde. Höchstwahrscheinlich ja von der Zementindustrie einfach. Klar, Zement ist in der Anwendung wesentlich einfacher, aber eben in der CO2-Bilanz auch deutlich schlechter.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, dass Kalk einerseits nicht so hoch gebrannt wird. Ich habe heute dazugelernt, und das ist ja für mich immer eine Qualität, die Gespräche mit so kompetenten Gesprächspartnern, weil ich immer am Ende eines Gesprächs gescheiter bin als zu Beginn. Also ich habe dazugelernt, dass Kalk nicht bei 800, sondern bei 910 Grad Celsius.
Größenordnung 900 Grad.
Dass aber Zement erst, also vor allen Dingen Portland-Zement-Klinker, erst bei 1400 Grad. Dass bei beiden Stoffen im Brennprozess das mineralisch enthaltene CO2 des Kalkes ausgetrieben wird. Das aber, und das ist die große Stärke des Kalkes, dass er in seinem Abbindeprozess wieder CO2 aufnimmt und, wie wir von römischen Kalken wissen, über Jahrtausende mineralisch einbindet. Und das spricht meiner Meinung nach eindeutig für den Kalk.
Ja, das können wir nur bestätigen. Wir glauben, Beton braucht Gegner. Die Herstellung von Beton verbraucht weltweit etwa 8% der jährlichen CO2-Emissionen. Und da sollten wir dringend ran. Und ich glaube auch, dass der Beton unsere Architektur zerstört hat. Das Bauhaus spricht von Form follows Function. Ich glaube eher, dass es Form follows Tool ist. Also, dass die Baustoffe und die Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen, auch die Form prägen. Und ich glaube, wenn wir, sagen Sie ja auch in Ihrem Podcast und auf Ihrer Webseite, wenn wir wieder zurückgehen zu den natürlichen Baustoffen, dann ergibt sich auch wieder eine natürliche Reform, die sich besser in die Landschaft einfügt. Und da, denke ich, ist der Beton unser Gegner.
Nicht, dass Beton nicht auch Anwendungsbereiche hat, wo er sehr gut ist. Das wollen wir so nicht sagen. Aber im normalen Einfamilienhausbau ist er eigentlich nicht nötig.
Ich bin auch der Beton-Saulus, der sich irgendwann zum Paulus des Kalkes gewandelt hat. Ich glaube auch, dass Beton eben genau wegen seines gigantischen ökologischen Fußabdruckes auf lange Sicht kein großes Zukunftspotenzial mehr besitzt, das vielleicht in Zukunft sehr teure Zemente für wirkliche Spezialzwecke eingesetzt werden, wo sie durch andere Baustoffe nicht gut substituiert werden können. Aber vor allen Dingen im Wohnbau, davon bin ich auch überzeugt, brauchen wir keine Betonhäuser.
Nee, definitiv nicht.
Definitiv. Und wir brauchen da auch kaum Verbundwerkstoffe und auch keine erdölbasierten Dämmstoffe, die später als Restmüll entsorgt werden müssen.
Vielleicht auch noch mal ein Satz zu der Erfahrung, die wir gemacht haben. Also bei unseren Fundamenten, im Grunde allen den Techniken, die wir anwenden. Wir arbeiten in dieser Hinsicht wieder wirklich als Handwerker. Wir lernen aus den Fehlern, die wir machen. Und wenn wir mit den Industriebaustoffen, also beispielsweise auch mit Beton arbeiten, das fand ich vorhin Ihr Beispiel schön, dass Sie das mit dem Messblech abgemessen haben, dann befolgen wir nur die Vorgaben, die Industrie uns stellt. Wir sind im Grunde Monteure industrieller Produkte. Wir arbeiten nicht mehr wirklich handwerklich. Und nur wenn ich selber diese Erfahrung mache und selber wirklich das Material bearbeite, baue ich mir einen Erfahrungsstamm auf, von dem ich dann später zehren kann und wo ich dann auch wirklich verstehe, mit was für einem Baustoff ich zu tun habe.
Und ich glaube, um das Ganze auch noch auf eine Metaebene zu heben, Ihr Gedanke des selbstbestimmten Arbeitens, nicht als Erfüllungsgehilfe der Industrie, sondern als selbstbestimmter Handwerker mit natürlichen Baustoffen seine Erfahrungen sammeln, führt letztlich dazu, dass man mit einer wesentlich größeren Arbeitszufriedenheit arbeitet.
Man sieht es an unseren WandergesellInnen. Es ging uns selber ja auch so auf unserer Wanderschaft. Wir haben immer nach schöner Arbeit gesucht.
Das auf jeden Fall.
Für uns als Steinmetze geht es da um die Bearbeitung von Natursteinen und das Arbeiten an alten Gebäuden, wirklich noch tätig werden. Da geht es nicht darum, China-Grabsteine zu versetzen. Und uns ist eben aufgefallen, das betrifft eigentlich alle Gewerke. Die Zimmerer möchten Fachwerk abbinden. Die Schreiner möchten Vollholzmöbel machen. Und bei den Maurern ist es genauso.
Wir haben hier Maurergesellen, die sind zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, sie haben in ihrem gesamten Arbeitsleben, und das, obwohl sie ausgebildete Gesellen sind, die auch schon Berufserfahrung haben, noch nie selber einen Mörtel angemischt und schon gar nicht einen hydraulischen Mörtel und haben da auch keinerlei Kenntnisse mehr drüber, weil es nicht mehr relevant ist in der Ausbildung. Dabei ist das eigentlich die ursprüngliche Kernkompetenz eines Maurers.
Da gibt's die Analogie zu den Bäckergesellen, wo ich Fälle kenne, die noch nie selbst einen Teig für Brot gemischt haben, sondern nur fertige Backmischungen mit Wasser versetzen.
Genau, es ist dasselbe, ob man einen Mörtel anrührt, der aus dem Sack kommt, oder einen Teig, der aus einer Tüte kommt. Es ist genau dasselbe. Teig und Mörtel lässt sich da nicht gut vergleichen.
Und die Zufriedenheit ist anders.
Ja, und beides betrifft essentiell unser Leben. Einerseits der Teig, das Brot, das wir essen, und der Mörtel, die Häuser, die uns umgeben.
Genau, muss da fairerweise sagen, es war die letzten Jahrzehnte natürlich durch die ökonomischen Bedingungen, man hat geglaubt, es geht weiter nach vorne, und zwar immer weiter nach vorne, gab es diese Nischen nicht, in der man so ein Handwerk wirklich noch, also es gab Nischen, wo sich Handwerk erhalten konnte, aber es gab nie eine langfristige Perspektive, wieder seinen Teig selber zu machen und seinen Mörtel selber zu machen. Und ich glaube, da hat sich die letzten ein, zwei Jahre radikal was verändert. Wir haben durch die Covid-Krise gesehen, wie sich Dinge innerhalb kurzer Zeit radikal ändern können. Unsere ökologischen Probleme häufen sich immer mehr auf und die Lösungen sind fast nicht sichtbar. Und wir sehen da eben, dass das Handwerk dort einen großen Beitrag leisten kann. Und das gibt ja auch dem Handwerk und damit auch den Berufen, die mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben, eine ganz, ganz neue Perspektive wieder.
Ich glaube auch, und auch diesen Gedanken habe ich auf Ihrer Website gefunden, dass diese Art des Bauens nicht teuer sein muss. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben uns jetzt vielleicht bis hierher zugehört und aber immer mit dem Gedanken, ja, das hätte ich auch gerne, aber das kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, gerade wenn man den Eigenleistungsanteil einbringt, wenn man den Mut fasst, solche Handwerkstechniken zu lernen, und so wie Sie Workshops anbieten, bieten auch wir Workshops an. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, es gibt ganz tolle YouTube-Videos, wo man das lernen kann. Ich bin davon überzeugt und kann es aus eigener Erfahrung sagen, man kann sehr, sehr viel selber machen und man kann mit Naturmaterialien, die in der unmittelbaren Umgebung vorkommen, eigentlich sehr kostengünstige und dennoch gute Häuser bauen.
Tatsächlich sind wir auf unserer Gesamtbausumme gar nicht mal besonders über dem Normalstandardbau gerade. Das ist in einem Bereich, den man sich leisten kann und will, wenn man dann ökologisch denkt.
Und auch unser Ziel ist es, durch den Bau dieser Häuser zum einen das Wissen wieder zu sammeln, die Erfahrung zu machen und gleichzeitig unsere Arbeitsleistung, die da reingeflossen ist, zu dokumentieren. Das heißt, wenn wir die 4 Häuser fertiggestellt haben, können wir kalkulieren, was ein Haus dieser Art kostet. Und da gibt es mit Sicherheit einige Technologien, die sind in der Form nicht wirtschaftlich. Dazu zähle ich auch die Fundamente. Aber vieles andere von dem, was wir machen, unser Fachwerk, unsere Dämmung, auch unser Sockel, lässt sich wirtschaftlich abbilden. Und dann kann ich am Ende an so ein Haus eine Zahl hinschreiben und sagen, so viel würde es kosten. Und das ist für uns auch interessant, mal zu sehen, um wie viel wären wir denn teurer? Oder anders formuliert, wie hoch müsste der Energiepreis steigen oder die Baustoffe knapp werden, damit unsere Form zu bauen wirtschaftlich.
Ja, und das wird die Zukunft zeigen. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Sie merken, wir haben ja eigentlich nicht richtig ausgesprochen. Wir haben auch kein richtiges Schlusswort gefunden. Ich merke nur die Zeit des Podcasts. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie wieder einmal die Zeit finden würden, dass wir gemeinsam eine Episode gestalten und vielleicht auch von Ihnen die Idee kommt, über welchen Werkstoff, über welches Material, über welche Arbeitstechnik Sie gerne sprechen würden.
Können wir es sehr, sehr gerne machen. Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Danke. Wir bleiben in Kontakt. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.